Also Sprüche haben wir doch ein bisschen genug.
Kammertöne, der Podcast der IHK Heilbronn-Franken.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des IHK-Podcasts Kammertöne. Heute sind wir in Lauder-Königshofen bei der Lauder Dr. Wopser GmbH und Co. KG. Und mein Gast ist heute Dr. Gunter Wopser, geschäftsführender Gesellschafter. Und wahrscheinlich muss ich Ihnen Herrn Dr. Wopser gar nicht vorstellen, einer der bekanntesten mittelständischen Unternehmer hier in der Region. Sein Unternehmen seit 70 Jahren, einer der ganz großen Player bei dem Thema Temperiergeräten, also bei allem, wo es darauf ankommt, dass die Temperaturen sehr exakt bestimmt und geregelt werden. Herzlich willkommen, Herr Dr. Wopser.
Vielen herzlichen Dank, dass Sie zu mir nach Lauder-Königshofen gekommen sind.
Gerne. Denn wir haben auch ein wichtiges Thema zu besprechen. Wir wollen jetzt nicht über Temperiergeräte sprechen, was sicher auch ein spannendes Thema wäre, aber Sie haben noch ein anderes Merkmal, das Sie ganz besonders machen. Sie sind, wenn ich das so sagen darf, ein Pionier bei den KI-Anwendungen im Unternehmen. Und Sie waren auch mal mit der ganzen Familie für eine Weile im Silicon Valley. Ich vermute mal, das hat was miteinander zu tun.
Es hat was miteinander zu tun, tatsächlich. Sind mir während des einjährigen Aufenthaltes im Silicon Valley, das war von Juli 2017 bis September 2018, um das auch mal wirklich zeitlich einzuordnen, die Augen geöffnet worden. Die Augen für Daten, muss ich sagen. Klar, man hat es schon KI genannt, AI, sind Startups hervorgekommen, die in der URL Punkt der AI hatten. Da war dann immer noch ein bisschen die Frage, wo ist die AI, wo ist die KI? Aber ich habe einfach gemerkt, als Hardware-Guy, der Maschinen baut seit fast 70 Jahren, am 1. März nächsten Jahres haben wir unser Jubiläum, dass immer mehr Daten gefragt sind für Geschäftsmodelle. Und das heißt auch ein bisschen lakonisch, Hardware is hard. Ja? Also sie haben einfach immer auch Kosten, wenn sie Hardware bauen. Und bei datenbasierten Geschäftsmodellen haben sie gar keine Grenzkosten. Das fand ich natürlich super, super faszinierend und habe dieses Jahr auch dafür genutzt, um viel zu lernen, um viele Gespräche zu führen, auch viel mit Startups zu sprechen. Und dann, als ich wieder hier war, letztendlich zu versuchen, diese Impulse in meinem eigenen Unternehmen umzusetzen.
Das muss ja ein bisschen so wie ein deutlicher, also ein Kulturwandel gewesen sein, als Sie wieder zurückkamen. Das Thema hat ja erst in jüngster Zeit so ein bisschen Fahrt aufgenommen, auch dass es, sagen wir mal, die Unternehmen sich damit intensiver beschäftigen. Sie haben mal irgendwann gesagt, das größte Risiko von KI besteht darin, sie nicht schnell genug anzuwenden. Auch aufgrund dieser Erfahrung, als Sie zurückkamen und gesehen haben, da, möglicherweise hat man ihnen noch gar nicht so viel Verständnis entgegengebracht, sind die Unternehmer einfach noch nicht schnell genug? Oder hat das sich mittlerweile, oder gibt es da so eine Art Aufholjagd? Hat sich das verändert?
Ja, das ist aus meiner Sicht in den ganz großen Zusammenhang zu stellen. Als ich wiederkam, habe ich versucht, KI mit unseren Produkten erstmal in Verbindung zu bringen. Und wir haben da auch einige Pionierprojekte gestartet. Beispielsweise haben wir in ein Startup investiert, das Algorithmen für eine Heizung entwickelt hat im Mehrfamilienhaus. Das machen wir ja nicht. Wir erzeugen exakte Temperaturen für Chemie, Halbleiter, Batterietests. Aber die Algorithmen waren dann doch brauchbar, um das mit unseren Geräten mal auszuprobieren. Nur noch ein weiteres Beispiel. Wir haben auch eine Promotion finanziert an einer Universität in Barcelona, wo wir ein großes Werk hatten. Einfach alles rund um das Produkt. Der große Durchbruch kam dann durch generative KI. Ja, ist ja noch gar nicht so lange her. Es dürfte sich jetzt gerade zum dritten Jahr aus meiner Sicht jähren. Es war, glaube ich, im November 22 und dann ging es ja ab wie Schmidts Katze. Und man hat auf einmal gemerkt, hoppla, KI ist irgendwie greifbar. Ich kann da Bilder erzeugen, ich kann Texte erzeugen, zusammenfassen. Und alle Experten stimmen eigentlich überein, dass seitdem KI nicht nur eine wahnsinnige Dynamik gewonnen hat, sondern auch mehr im Bewusstsein der Menschen ist.
Ja, aber selbst wir, IHK, hat über das Fraunhofer-Institut dann auch mal eine Umfrage gemacht, die ist auch noch gar nicht so alt und gilt wahrscheinlich immer noch. Das Bewusstsein ist ja da, auch die Einsicht in KI-Lösungen, aber es fehlt in den Unternehmen an Kompetenz, es fehlt an Ressourcen, die gerade in kleinen mittelständischen Unternehmen natürlich erstmal aufgebaut werden müssen, auch nicht so vorhanden sind. Natürlich haben wir hier vielleicht eine prädestinierte Stellung, auf die kommen wir gleich noch mal zu sprechen, durch das IPAI. Aber wie kann man denn diesen Knoten lösen? Oder wie haben Sie es denn geschafft, dass man sagt, okay, ich muss ja dann erstmal eine Kompetenz aufbauen und ich muss es ja auch in die Wertschöpfungskette, also es muss sich auch irgendwann lohnen und auszahlen?
Ist absolut richtig. Ich würde auch vom Dilemma sprechen. Jeder hat das Bewusstsein, er muss was tun, hat aber keine Ressourcen. Ja? Und gerade in den Zeiten, in denen wir uns jetzt befinden, wo Mitarbeiter abgebaut werden, wo Budgets gekürzt werden, ist es ja umso schwerer. Ja? Als ich angefangen habe, war die Zeit noch etwas anders, sag mal üppig, gute Gewinne. Und wie Sie auch sicher recherchiert hatten, habe ich ein Innovation Lab gehabt, also wirklich eine Einheit mit bis zu 7, 8 Menschen, Mitarbeitende, die sich nur mit Innovation außerhalb des Kerngeschäfts beschäftigt hatten. Am Anfang war das auch Hardware. Da hatte ich tolle Ideen, exakte Temperaturen in andere Industrien zu bringen. Ich habe auch geträumt vom Konsumprodukt, das alle kaufen können. Wir verkaufen ja nur an die Industrie aktuell. Aber wir haben das dann auch aus wirtschaftlichen Gründen einstellen müssen. Dieses Innovation Lab hat dann auch nochmal ein Pivot gehabt, indem es sich als Digital Innovation Hub formiert hat. Daran sieht man schon, dass selbst innerhalb dieses Labs der Trend zum Digitalen war. Ich bin aber inzwischen der Meinung, dass Digitalisierung und insbesondere KI so wichtig ist, dass man es gar nicht mehr in so einem Lab machen sollte, sondern dass es in der Kernorganisation gemacht werden muss.
Ja, aber trotzdem fragen viele oder sie bekommen die Antwort von vielen Unternehmen, das mag ja alles sein, aber es gibt immer noch genügend hohe Investitionen oder vergleichbar hohe Investitionen und ich habe immer noch keine, wo bleiben denn die Erträge daraus?
Da kenne ich auch dieselben Studienstatistiken. Ich kann ja ein bisschen beschreiben, wie wir es gemacht haben, weil wir haben ganz nachweislich wirkliche Effizienzgewinne in unseren Aktivitäten. Und wie ich schon sagte, es muss in das Unternehmen integriert werden. Und natürlich geht es darum, dass die Geschäftsführung das unterstützt. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Da ist es auch hilfreich, wenn der Geschäftsführer auch eigene Erfahrung hat. Ja, eigene Einsichten, die jetzt über so eine Streichelzugreise in Silicon Valley hinausgehen. Ja, also da habe ich natürlich das Privileg gehabt, da näher ranzukommen und auch Dinge einfach auszuprobieren, auch wieder einzustellen. Es muss schon strategisch eingebettet werden, unterstützt werden und dann brauchen Sie, und es ist immer so, Menschen, die Sie unterstützen, die das auch vorantreiben. Und das war bei uns so. Also wir haben auch einen Wechsel gehabt in der IT-Leitung und da haben wir auf einmal, wir haben auch gute Zeiten gehabt, haben viel eingestellt, haben auch ganz klar auf neue Profile geachtet. Wir haben jetzt einen Data Analyst, wir haben jetzt fast 20 Leute in der IT bei knapp 600 Beschäftigten. Also wir haben richtig auch investiert und diese Menschen sind auch jetzt da und bringen ja die KI voran im Unternehmen, insbesondere unsere Unternehmens-GPT-Lösung, ja, das leitet so
lauter ein bisschen. GPT, ne?
Ja, lauter GPT, da können Sie auch IHK-GPT, also es ist eine standardisierte Lösung von einem Münchner Startup, die angepasst wird, aber halt sehr viele gute Eigenschaften hat. Ja, Sie haben volle Kontrolle auf Ihre Daten, in Europa gehostet und Sie haben mich ja zitiert, dass das größte Risiko ist, KI nicht schnell genug anzuwenden. Davon will ich ja weg von dem Narrativ, KI ist gefährlich. Ja. Man kommt nicht mehr drum rum. Das sind so Parolen, die ich höre, wo ich immer Gänsehaut kriege. Einfach indem man die Risiken betont, dass die Risiken beherrschbar sind. Ich möchte gerne auch auf die Chancen gehen. Und ich glaube wirklich, wenn wir, also wir können
jetzt... Risiken kann ich natürlich auch vorschieben, wenn ich was nicht machen möchte.
Ja, stimmt. Ich meine, die kann ich vorschieben, aber ich kann sie auch beherrschen. Also ich will nicht ignorieren, dass es Risiken gibt. Die muss man auch beachten als Unternehmen. Ich habe teilweise auch, als ich in den USA kam, eine Software genutzt, die war gar nicht erlaubt in Europa. Ich war so begeistert, irgendwann hat mein IT-Leiter sich mich mal beiseite genommen und dann haben wir...
die DSGVO.
Ja, die kannte ich ja nicht. Und glücklicherweise gibt es diese Software jetzt auch in Microsoft Teams, aber... Nur mal so als Beispiel.
Aber das finde ich jetzt spannend. Also lauter GPT, vielleicht kann man es da mal etwas plastischer machen. Was macht die denn? Also so, Sie haben ja eben gesagt, Effizienzgewinn, das ist ja vielleicht auch eine wichtige Botschaft. Es geht jetzt vielleicht gar nicht mal erst mal um Gewinne zu machen, sondern also um Effizienz zu gewinnen.
Ja, so würde ich das bezeichnen. Sehr stark bei uns, wie viele Menschen bräuchten wir denn, wenn wir es nicht hätten? Also es geht nicht darum, Personal abzubauen, das machen wir nicht. Tatsächlich ist es aber so, dass wir beim Ausscheiden von einzelnen Mitarbeitenden dann schon genau prüfen, ob wir das nachbesetzen. Ja, oder wenn jemand aus Elternzeit zurückkommt, ob diese Person wirklich jetzt genau auf dieselbe Stelle geht oder ob wir sie anders qualifizieren können. Also wirklich die Menschen, die wir haben, eigentlich in höherwertige Aufgaben bringen. Und das Ganze lässt sich bemessen. Wie viele Arbeitsstunden spart man denn ein? Wie viel Nutzende hat man? Und letztendlich am härtesten wird die Währung, wie viel Dienstleistung spart man denn ein?
Also wo setzen Sie lauter GPT ein, Vertrieb?
Ja, also bei vielen Office-Anwendungen, diese Dienstleistungen, die man halt einsparen kann, das sind wirklich zum großen Teil nicht komplett Übersetzungsdienstleistungen. Mhm. Wir erstellen Texte. Wir bauen Texte um für verschiedene Anwendungen. Klassiker ist da immer soziale Medien, auch gewisse Presseformate. Gell? Wir generieren natürlich Bilder, wir coden. Also es ist nicht nur so dieses Office, es geht wirklich auch darum zu programmieren. Da bietet diese Plattform auch Möglichkeiten. Ich würde es mal so sagen, das ist wie so eine kuratierte Speisekarte mit den besten KI-Anwendungen. In einer eigenen Maske, in einer Plattform, die ist leicht zugänglich. Und da werden immer gibt es mehrere Optionen, aber in der Regel gibt es halt auch immer 2, 3 Möglichkeiten, gewisse Anwendungen durchzuführen. Und der Dienstleister sucht da was aus und sorgt halt dafür, dass alles datensicher ist, dass es auch eine eigene Akademie gibt, wo Mitarbeiter lernen können. Ja, und wenn mal was nicht so funktioniert, ich hatte selber mal den Fall, in dem ich verschiedene Prompts abgesetzt habe und dann immer wieder iteriert habe, da die Vorschau nicht so dynamisch funktioniert. Und das machen die dann für uns. Und natürlich fließen unsere Erkenntnisse, wir waren ja der Pilotkunde, in die Anwendung ein. Und wir haben meines Erachtens deutlich über 100 Kunden inzwischen. Und wir haben ja, wie Sie wissen, auch vor kurzem den KI-Preis von der Zeitschrift Kapital bekommen. Insofern, Pionier stimmt schon, insbesondere eben bei dieser generativen Unternehmenslösung.
Ist das der Anfang? Wie viel Potenzial sehen Sie da noch?
Ich sehe da riesiges Potenzial, weil wir inzwischen schon eigene Agenten haben, die Jobs übernehmen, die vorher Menschen gemacht haben. Beispielsweise Termine zu koordinieren und zu vereinbaren. Gestern habe ich gehört, dass Agenten auch Kunden anrufen können. Das machen wir jetzt noch nicht. Also das würde mir jetzt momentan wirklich zu weit gehen. Da meldet sich dann eine Stimme und sagt, ich bin Felix, der KI erkennt. Die haben schon lange nicht mehr bestellt. Ich weiß nicht, wie Sie darauf jetzt reagieren würden.
Also
Agenten ist gerade das große Thema.
Also so offenbar gibt es da auch so eine Art Paradigmenwechsel so ein bisschen. Die Empfindung war immer lange Zeit so abschreckend, weil es immer so ein bisschen Callcenter-mäßig rüberkam. Jetzt wächst die Akzeptanz, weil natürlich auch die Assistenten besser werden und die Kommunikation sich natürlich immer weiter verfeinert.
Absolut. Ich behaupte, dass Sie bei einigen Assistenten gar nicht mehr unterscheiden können, ob es ein Mensch ist oder nicht. Da gab es ja auch dieses Google-Experiment, wo eine KI einen Friseurtermin vereinbart. Zeige ich immer gerne bei meinen Vorträgen. Klar, das Rechtssystem sagt, man muss darauf aufmerksam machen, dass es KI ist, finde ich auch okay. Aber letztendlich können Sie inzwischen da einen natürlichen Dialog führen. Das geht ja so weit, dass Jugendliche generative KI verwenden, um sich der anzuvertrauen, also ihre innersten Probleme in der KI erzielen.
Ganz großes Thema mittlerweile.
Ja, finde ich schon bemerkenswert und bin auch unsicher, was ich davon halten soll.
Vielleicht gibt es da ja noch eine ganz andere Barriere, denn eins haben Sie auch mal gesagt, wir dürfen uns durch regulatorische Vorschriften wie den EU AI Act nicht aufhalten lassen. Sie haben es eben schon mal kurz angesprochen. Haben wir mehr ein bürokratisches oder ein weniger ein technisches Problem bei der Einführung von KI? Da nehmen wir mal so die Überzeugung mit raus. Kann ja tatsächlich sein, dass jemand sagt, okay, aber irgendwann scheitere ich an der ganzen Regulatorik.
Ja, wir sind da halt immer vorauspreschend und ich bin da auch, habe auch eine andere Meinung als manche. Also ich bin sehr negativ dieser Verordnung eingestellt und glaube einfach, dass sie zu sehr versucht zu regeln, ohne diese Erfahrung zu haben. Ich hätte mir da eher auch eine graduelle Vorgehensweise gewünscht, die eigentlich für alles gilt, was man noch nicht gut kennt. Also da könnte ich jetzt ganz tief ins Innovationsmanagement einsteigen oder überhaupt in Produktentwicklung. Man kann einfach nicht immer alles vorher regeln oder beschreiben und muss dann einfach Iterationen zulassen. Das hätte ich mir hier gewünscht. Nun,
ist das eine Aufforderung an die Politik?
Die Politik ist ja auch vielfältig. Die schiebt sie auch dann immer auf Europa. Und wir befinden uns in so einem Dickicht aus Regulierung, aus wirtschaftlichen Beschränkungen, dass man da schon auch mal down ist. Aber ich finde, man muss einfach anfangen. Und ich kenne auch jetzt eine Studie, die hat die TU München, Standort Heilbronn, für Heilbronn-Franken gemacht. Die passt jetzt sehr gut zu Ihrer zitierten Studie. Es ist nämlich nicht so, dass die Anwendungsrate gering ist. Die Unternehmen probieren es auch irgendwie alleine zu richten. Ja, und das ist ja ein Teufelskreis. Ja, deswegen bin ich ein großer Fan von Open Innovation, von Zusammenarbeit. Ja. Deswegen muss man halt zusammenarbeiten. Gerne auch mit dem Startup, die einfach so eine Lösung haben, die ist erprobt. Also nachdem wir diese Lösung etwas propagiert haben, haben einige Unternehmen hier in meinem Tauberkreis die auch angewendet. Die waren geradezu dankbar, weil die Geschäftsführenden, ähnlich wie sie es auch beschreiben, so das Einstiegstor gesucht haben zur KI. Und da kann man wirklich viele Dinge machen, eben diese Assistenten. Und letztendlich möchte ich noch anfügen, auch ganz stark diese Kundenschnittstelle. Ja, dass man nicht gleich einen Mensch braucht, wenn man irgendwie eine Frage hat zu einer Funktionsfähigkeit, sondern erstmal die KI aus der ganzen Dokumentenwelt von Lauda, aus der Wissenswelt die Antwort rausspuckt und idealerweise der Anwender sich selber helfen
kann. Ja, das ist eigentlich perfekt, wenn man das so sieht. Also sowohl die Akzeptanz in den Unternehmen wächst, als natürlich auch auf der Kundenseite, sich mit der KI auseinanderzusetzen oder dass ein Unternehmen, dass mein Unternehmen, mit dem ich zusammenarbeite, dann auch KI nutzt. Kooperation ist auch so ein Stichwort, das Sie gerade angesprochen haben. Auch von Studien belegt, die Unternehmen wünschen sich da Kooperationen und Verbünde, um da gemeinsame Lösungen zu finden. Das IPAI ist natürlich mit Sicherheit eines der tragenden Säulen hier für die Region und auch ganz wichtig und verschafft das den Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil. Welche Chancen sehen Sie denn im IPAI mit den Erfahrungen, die Sie schon haben?
Ja, wir haben uns damit sehr, sehr genau beschäftigt. Wir sind noch nicht Mitglied, weil wir sagen, wir möchten erstmal wirklich was substanziell beitragen können. Da sind wir kurz davor. Sie haben ja die Errungenschaften jetzt schon erwähnt, haben uns als Pionier bezeichnet. Das qualifiziert uns sicherlich auch für diesen Kreis. Erstmal ist es wirklich so, dass man das Ganze durchbrechen muss. Sie kennen ja auch dieses Freerider-Problem, Trittbrettfahrer. Wer fängt an? Ja, das Spieltheorie, also irgendwie blockiert sich da alles. Und ich bin ein großer Fan, ich nenne es mal so ein Intermediär, also so eine Instanz, die Dinge koordiniert. Das trifft ganz oft zu, immer wenn es um Kollaboration geht, bei Open Innovation, bei der Anwendung von KI. Insofern ist das IPAI fantastisch, diese Rolle einzunehmen. Ich möchte es tatsächlich noch ein bisschen erweitern. Ich bin auch sehr scharf auf diese ganze akademischen Institutionen, die sich darum gruppieren. Ja, ich war gestern bei der Außenstelle der TU München. Wir wissen alle, wer da noch so kommt und Institute etc. Nennen wir es mal Ökosystem. Ja, das ist super und gerade wir im Main-Tauber-Kreis, wir gehören da auch dazu. Wir wollen auch dazu gehören. Wir werden auch eingeladen. Ich sehe aber bei manchen Unternehmen auch ein bisschen eine Zurückhaltung, obwohl es ja geografisch überhaupt nicht weit ist. Ja, und da kann und muss das IPAI einfach eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen. Ich sage es auch mal ganz bewusst, dass über Räumlichkeiten hinausgeht, also über Gebäude. Also ich bin der Meinung, dass ein sehr großer Fokus auf Sichtbarkeit durch Gebäude, durch Architektur gelegt wird. Das ist auch wichtig. Man braucht diese Sichtbarkeit. Aber es geht natürlich auch um inhaltliche Angebote, Unternehmen zu vernetzen, zu verknüpfen. aber auch Programme aufzulegen, wo man mitmachen kann. Ja, wo,
sagen wir mal, Mittelstand meets KI, das ist eine Veranstaltung, die Sie organisiert hatten.
Ja.
Sind Sie da so ein bisschen was, also ich höre da schon ein bisschen auch den Botschafter raus für KI, sozusagen den Werber in anderen Unternehmen?
Ja, organisieren das immer mit anderen Institutionen gemeinsam. Ja, also ich war ja auch mit der IHK im IPAI. Wir hatten dann, glaube ich, in derselben Woche diese Veranstaltung hier, wo wieder andere Akteure waren, teilweise auch Überlappungen. Das ist ganz wichtig. Und Sie kennen ja diese Kette, wie man Wandel organisiert. Und ganz am Anfang steht ja das Bewusstsein der Dringlichkeit. Ne? Und diese Veranstaltungen, die zeigen das, gehen aber noch einen Schritt weiter, weil sie auch schon so Praxisbeispiele zeigen. Ja, aber wenn einer sagt oder eine, das habe ich bei mir so umgesetzt, heißt es ja noch immer nicht, dass man es genauso bei sich umsetzen kann. Also es kommt dann ein bisschen auf die Spezifität der Anwendung an. Deswegen werbe ich für die GPT-Plattform, weil die so ein Schweizer Messer der KI ist. Gell? Also da holen sie einfach das raus, was sie brauchen. Und sie fragen ja auch, was ist so ein Einstieg? Und es bietet einen Abenteuerspielplatz zur Anwendung der KI. Es geht aber noch weiter, wenn ich da mal anknüpfen darf, was mich persönlich sehr, sehr beschäftigt. Gut, GPT-Lösungen können natürlich uns auch helfen, ja, Fachkräftemangel zu bewältigen. Ich lasse es mal so. Aber ich mache mir persönlich sehr viel Gedanken, was ist denn die Zukunft des deutschen Mittelstands? Ganz allgemein, ich könnte mir auch viel Gedanken machen, was ist die Zukunft der deutschen Automobilindustrie? Und ich mache sie mir auch, weil es auch gute Kunden von uns sind. Aber noch mehr Gedanken mache ich mir um mich selbst. Und wir stehen da auch exemplarisch für jedes familiengeführte Mittelstandsunternehmen. Und ich war letzte Woche eine ganze Woche in Bangkok, in Thailand, weil wir dort unsere asiatische Vertriebstagung hatten. Und da war aus allen asiatischen Ländern waren Vertreter da und eine sehr starke chinesische Delegation. Und da habe ich mit denen auch diskutiert. Wie seht ihr die Deutschen? Wie seht ihr den deutschen Maschinenbau? Was erwartet ihr? Und ich habe mich auch mit dem Wettbewerb aus China beschäftigt, durch Studien, die waren lange vorbereitet, die wurden präsentiert, diskutiert etc. Und ich sehe auch eine große Panik, was deutsche Unternehmen machen sollten.
Oder was sie nicht machen.
Oder was sie nicht machen, ja. Also,
braucht es denn noch so etwas wie ein Mutmacherspruch?
Also Sprüche haben wir doch ein bisschen genug, gell? Ja. Ich habe ja zum Beispiel manchmal das Gefühl, dass politisch Verantwortliche sich selber Mut machen und was von der Politik fordern, was ich immer irgendwie ulkig finde. Weil es geht ja wirklich darum, mutige Reformen umzusetzen. Und es geht auch nicht um Herbst der Reform, es geht um Jahre der Reform. Um viele Dinge, die wir machen wollen. Und was Unternehmende jetzt sehen, ist ja auch ein Blockieren innerhalb der Koalition. Ja, das wäre ja wie wenn der CEO und der CFO sich gegenseitig aushebeln oder öffentlich streiten. Stellen Sie sich das mal im Unternehmen vor.
Was ist denn Ihr größter Wunsch an die Politik?
Am liebsten wäre es mir, Dinge zu tun, die erstmal nichts kosten. Und ja, ich sehe durchaus kritisch, dass immer mehr Menschen in der öffentlichen Verwaltung arbeiten. Das kommt ja nicht von ungefähr. Und das sieht man an der Anzahl der Menschen, aber auch an irgendwelchen Bauten in Berlin oder anderswo. Gell? Das halte ich für absolut falsch. Da würde ich tatsächlich erstmal ansetzen.
Also der Klassiker, Bürokratie.
Es ist ein bisschen der Klassiker. Da ist auch jeder dabei. Ich habe auch jetzt an unserer Betriebsversammlung eine Umfrage gezeigt. Da waren alle dafür, Bürokratie abzubauen. Dann wurde aber diese selbe Frage gestellt, bist du auch bereit, länger zu arbeiten, auf übermäßige Gehaltserhöhungen zu verzichten? War nicht mal Gehaltserhöhung, da waren immer so einstellige Prozentsätze, weil Bürokratieabbau waren 70%. Und das ist halt ein Problem in Deutschland. Ich bin auch ganz dabei, aber ich muss jetzt schon sagen, dass mein Arbeitspensum ganz schön zugenommen hat und auch meine innere Unruhe. Ich habe ja auch früher, kurz nach dem Silicon Valley, als ich wiederkam, von der inneren Zerrissenheit gesprochen. Sie sprachen ja auch diesen Kulturwechsel an.
Ja, ja.
Zerrissenheit ist schon relativ stark. Ich würde mich jetzt nicht mal als zerrissen bezeichnen, aber eine Unruhe habe ich. Letztendlich habe ich natürlich auch Rezepte, wie ich damit umgehe. Aber das fordere ich von jedem, der ein Unternehmen heute führt, aber auch von jedem Mitarbeitenden, mitzumachen und Veränderungen nicht nur bei anderen zu fordern, sondern auch bei sich selbst zuzulassen.
Das war jetzt fast schon oder war ein sehr, sehr gutes Schlusswort, denn die innere Unruhe, die ich jetzt habe, ist, dass wir unser Zeitbudget ausgeschöpft haben für diesen Podcast. Deshalb an der Stelle, wir könnten noch sehr, sehr viel über Bürokratie, über Regulatorik, über KI-Anwendungen und auch über einzelne Beispiele reden. Ich denke aber, wir haben eine gute Botschaft rübergebracht. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
Herzlichen Dank, es hat mir viel Freude bereitet.
Ihnen danke fürs Zuhören. Das war der IHK-Podcast Kammertöne. Bis zum nächsten Mal und danke, Herr Dr. Robson.